Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wie machen Sie das, wenn Sie sich was unbedingt merken müssen? Knoten ins Taschentuch, hat man früher gesagt, aber in den Papiertaschentüchern heute, da kann man gar keinen Knoten reinmachen. Oder Zettel schreiben. Sehr eindrücklich war es für mich mal, da habe ich eine ältere Dame abgeholt zu einer Veranstaltung, habe sie zu Hause abgeholt und kam hoch und habe sie dann in der Wohnung Empfang genommen. Und da ist mir aufgefallen beim Rausgehen, dass der ganze Flur mit Zetteln übersät war. Licht ausmachen, Briefkasten leeren, Fenster zu, Schlüssel nicht vergessen, Autopapiere mitnehmen. Also ich weiß nicht, 5, 6 Zettel, teils lagen die auf dem Boden, groß DIN A4, teils waren sie klein, neben die Tür. Ich weiß nicht, sieht bei Ihnen der Flur auch so aus? Naja, vielleicht irgendwann, ne? Ja, ein paar Sachen, die man nicht vergessen sollte. Zum Beispiel, wenn man irgendwo verreist, den Haustürschlüssel mitzunehmen. Oder anderes, Licht auszumachen, Herd auszuschalten, Bügeleisen auszustecken. Gibt so manche Sachen, die sollte man nicht vergessen. Und wie machen wir das? Was steht denn auf Ihrer To-Do-Liste? Was schreiben Sie da drauf, was Sie nicht vergessen dürfen? Ich lese einen bekannten Psalm, Psalm 103, von David. Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt, und den Israeliten zeigt er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, so er gerät nicht so schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Sofern der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seine Weisungen denken und danach leben. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Preist den Herrn, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört, ihr seine Diener, die er ausführt, woran er Freude hat. Preist den Herrn, ihr alle seine Werke, an allen Orten, über die sich seine Herrschaft erstreckt. Ja, preise den Herrn, meine Seele. Vielleicht sind Sie ja schon manchmal drüber gestolpert, über diese merkwürdige Formulierung in einigen Psalmen, so auch hier. Preise den Herrn, meine Seele. Meine Seele? Wer ist die Seele? Nach jüdischem Verständnis ist die Seele der ganze Mensch. Mit seinem Geist, seinem Wollen, seinen Zielen, seinem Körper, mit allem. Alles zusammen ist die Seele. Die Seele ist also nach jüdischem Verständnis nicht irgendwas, was da in uns versteckt ist, sondern der Mensch mit allem, was drin steckt. Wenn David also hier sagt, preis den Herrn meine Seele, führt er dann ein Selbstgespräch? Ist es dann so, wie wenn wir sagen, uns selber sagen, na komm, jetzt reiß dich zusammen, sich selbst zu sagen? Oder ist das gewissermaßen wie so eine Selbsterinnerung, wie diese Zettel an der Tür? Schlüssel nicht vergessen? Macht das Licht aus? Ist das so eine Selbsterinnerung, dass David sich hier in diesem Psalm selber zusingt, was er nicht vergessen will, was er unbedingt behalten will, Gott zu danken und ihm zu loben? Einiges finden wir jetzt in diesem Psalm 103, was David hier quasi in ein Lied packt, um sich deutlich zu machen, dass er das alles nicht vergessen will. Ich entschließe mich hiermit, nicht zu vergessen, was Gott bereits Gutes getan hat an mir und für mich. Und dann zählt er einiges auf. Zum einen, Gott hat mir schon so oft Sünde vergeben. Schon so oft habe ich versagt, habe andere verletzt, habe mich gegen Gott versündigt, habe nicht das getan, was Gott möchte und was gut für mich ist. Und jedes Mal, wenn ich zu Gott kam, hat er vergeben, hat mir einen neuen Anfang geschenkt. Das geht es nicht darum, den Sachen nachzuhängen, was man alles falsch gemacht hat, sondern dass man sich freut darüber und dankbar annimmt, dass Gott vergibt und dass Gott nicht nachtragend ist und sagt, das habe ich dir jetzt schon 87 Mal vergeben, jetzt ist Schluss. Gott vergibt und er hält sich das vor Augen, der Beter zu sagen, das will ich nicht vergessen. Und wenn ich mich irgendwann über jemand ärgere und sage, das habe ich ihm doch jetzt schon 3-mal vergeben, dass ich mich daran erinnere, wie oft hat Gott denn mir vergeben. Eine weitere Begründung, Gott macht gesund. Ja, wir haben das wahrscheinlich irgendwann alle schon mal erlebt, dass Gott Gesundheit geschenkt hat. Sei es, dass einfach eine Krankheit schneller vorbei war, als man dachte. Sei es, dass er überhaupt unsere Gesundheit stabilisiert hat. Wenn ich so manchmal zurückdenke, ich habe die ersten 2 Schuljahre, das meiste habe ich versäumt, weil ich irgendwo in der Grundschule dauernd krank war. Und so ein kränkliches Kind irgendwo, die Eltern wussten gar nicht, was mit ihr anfangen sollen, weil ich irgendwo dauernd irgendwo erkältet war. Also vieles von der deutschen Grammatik habe ich dann irgendwann gelernt, als ich Latein gelernt habe. Später, da habe ich es dann irgendwann verstanden, wie die deutsche Grammatik funktioniert, weil ich das in der Grundschule versäumt hatte. Und wenn ich heute denke, dass ich manchmal dann jahrelang ohne einen einzigen Tag, ohne Krankschreibung erlebt habe, denke ich, das ist ein Wunder überhaupt, ja, dass Gott sowas schenkt. Dass Gott Gesundheit gibt, dass er wieder aufrichtet, dass wir Dinge überwinden dürfen, aber auch gesund machen. Viele Krankheiten heute betreffen ja nicht nur unseren Körper, sondern auch vieles, was wir an Erinnerungen mit uns rumtragen, was krank macht, viele Gewohnheiten, viele Träume und Ängste, die uns betreffen. Und dann zu wissen, Gott kann auch da gesund machen. Gott rettet, heißt es hier. David sagt, du hast mich gerettet. Ohne dich, ohne deine Hilfe, wäre ich schon nicht mehr da. Das war bei David manches Mal aus Lebensgefahr. Ja? Er beschreibt es ja und sagt, er hat als kleiner Hirtenjunge, hat er da gegen Löwen und Bären gekämpft und später dann gegen Goliath und später gegen die Nachstellungen von Saul und hat erlebt, ja, du hast mich gerettet. Wenn du mich da nicht rausgebracht hättest, wäre ich nicht mehr da. Wie ist das? Wenn man so über unser Leben zu nachdenken, wenn Sie so zurückdenken, was haben Sie alles schon für Situationen erlebt, wo Gott Sie gerettet hat? Ich erinnere mich an so eine Geschichte, die ist leicht vergessen. Ich saß irgendwo auf einem Mäuerchen in der Nähe von so einer Kreuzung. Auf einmal kam da so ein wilder Autofahrer um die Ecke, geschleudert wie blöd. Und gerade, dass die Reifen noch am Randstein hängen blieben, sonst wäre er voll auf meine Unterschenkel und hätte wahrscheinlich zwei Beine demoliert. Aber dadurch, dass er mit seinen Reifen da am Randstein hängen blieb, ist er an mir vorbeigerutscht. Ich saß da auf meinem Mäuerchen, ich hätte nichts machen können. Du hast mich gerettet. Ja, so können wir sicher vieles zusammentragen aus unserem Leben, wo wir das erlebt haben. Er rettet. Dann sagt David, er überschüttet uns mit Gutem. Nun allein, wenn wir bedenken, wie wir trotz aller Krisen und Inflation und allem, was so ist, und Einschränkungen mit Handelswegen und Ketten und sonstigen Geschichten, unsere Geschäfte voll sind, ja, dass man einmal dann irgendwo das Klopapier in der gewünschten Farbe nicht kriegt. Naja, damit kann man leben, gell? Aber wir haben doch im Grunde, wir können einkaufen, wir sind versorgt und keiner muss Hunger leiden. Er überschüttet uns mit Gutem. David erlebt es, wir dürfen es erleben. Wenn wir darüber nachdenken, mit wie viel Gutem Gott uns überschüttet. Wenn man manchmal so Bilder sieht, wie unsere deutschen Städte irgendwann vor einigen Jahrzehnten aussahen, dann kann man nur sagen, wunderbar, was Gott alles geschenkt hat. Dann er erneuert. Ein herrliches Bild, das David hier gebraucht. Und zwar das Bild von einem Adler. Ich wusste das auch nicht. Ich musste mich ein bisschen informieren, wie das ist bei so einem Adler. Wir wissen ja, dass Vögel irgendwann unterschiedlich, manche jedes Jahr und manche alle halbes Jahr, in die Mauser kommen. Das heißt, sie verlieren die meisten Federn und plötzlich wachsen da neue nach. Ja? Und da kann man sich vorstellen, bei so einem Adler mit einer Spannweite von 2,50 Meter, wenn der irgendwo seine Federn verliert, dann ist der erst einmal bewegungsunfähig. Der sitzt auf seinem Mäuerchen da oben und bis diese langen Federn nachgewachsen sind, dauert ein paar Wochen. Ich habe jetzt gelesen, dass es dann oft so ist, dass die anderen ihn in der Zeit versorgen. Die bringen ihm was zu fressen vorbei, solange er nicht fliegen kann. Würde er seine Federn nicht erneuern, dann würde er irgendwann elendlich verhungern, weil er könnte dann nicht mehr gescheit fliegen. Die Federn, die werden verdreckt und werden schmutzig und brüchig und lassen die Luft irgendwo zwischendurch pfeifen. Und dann wäre dieser Adler, ja, irgendwo im Alter von 5 oder 6 Jahren oder was, würde dann irgendwann sterben. So kann ein Adler durchaus in Gefangenschaft 40 Jahre alt werden, weil er immer wieder seine Federn erneuert. Und ich finde das ein herrliches Bild, dass wir uns auch als Menschen, so wie David es hier ausdrückt, als Menschen nicht damit abfinden müssen, dass wir bloß alt und unbeweglich werden und irgendwann uns nicht mehr vom Fleck rühren, sondern dass Gott uns erneuert. Und wenn er sagt, ein Adler, ein alter Adler, der in jugendlichem Federkleid wieder neu sich aufschwingt und mit all seiner Erfahrung Höhe gewinnt und seine Kreise ziehen kann, was ist das für ein herrliches Bild? Du erneuerst uns. Ja, Gott ist in der Lage, uns so fit zu machen, dass wir in hohem Alter noch ja, nicht nur körperlich, sondern auch geistig so fit sind, dass wir uns gebrauchen lassen von Gott. Ein herrliches Bild von dem Adler, der sich in jugendlicher Kraft aufschwingen kann, weil Gott seine Federn erneuert hat. Wie toll ist das, wenn wir Gott danken können dafür, dass er sagt, du hast mich neu beflügelt, hast mir neu ja, Auftrieb gegeben in meinem Leben, auch wenn ich eigentlich schon ja, meine Kraft nachgelassen hat. Er erneuert, er sorgt für Gerechtigkeit. Auch das gibt es ja manchmal, dass man sich ausgeliefert fühlt und sagt, mir geschieht Unrecht, aber ich kann nichts dagegen tun. Was ist, wenn ich irgendwo vor Gericht bin und kriege einfach kein Recht? Ja? Und dann zu hören, dass Gott dafür sorgt. Manchmal passiert einem das ja, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, dass dann irgendwelche Gerüchte hintenrum über uns erzählt werden. Wie willst du dich dagegen wehren? Auf einem Transparent durch die Straße laufen. Übrigens, wenn ihr irgendwo gehört habt, dass ich ein Gauner bin, es ist nicht wahr. Blödsinn, oder? Und dann habe ich das aber tatsächlich erlebt, dass Gott mir Mut gemacht hat, überlasse es mir. Ich sorge dafür. Und dann irgendwann sind diese ganzen Lügengebäude, die da erzählt wurden, einfach in sich zusammengebrochen und die Blamierten waren die, die es erzählt haben. So macht Gott das. Er sorgt für Gerechtigkeit und sorgt dafür, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und er wendet sich uns wieder zu. Er wendet sich uns zu, er wird uns nicht immer anklagen, er wird nicht immer zornig auf uns sein. Er handelt nicht an uns, wie wir es verdient hätten, sondern sagt, komm, lass uns das alles beiseite lassen, weggeräumt lassen, was dich anklagt. Ich wende mich dir zu, als wärst du nie weg gewesen. Erinnern, was Gott für mich getan hat. Da kann man den ganzen Tag drüber danken und loben. Dann erzählt David noch ein bisschen was davon, wie Gott es gemacht hat. Dass er das gründlich tut und umfassend. Ich finde das so herrliche Bilder, die er hier gebraucht und sagt, so hoch der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade. Wie hoch ist der Himmel über der Erde? Hat jemand eine lange Leiter und das schon mal ausprobiert, wie hoch man steigen muss? Auf welchen Berg muss man steigen, dass man am Himmel ankratzt und den Kopf anstößt am Himmel? Also wenn man so Bilder sieht, so vom Mount Everest, da ist immer noch eine Menge Luft oben drüber. Ne? Genau. Und wenn man bedenkt, der antike Mensch, und David hat da irgendwo vor 3000 Jahren gelebt, und er hat festgestellt, je höher du kommst, und du denkst, jetzt bin ich aber ganz oben, und dann ist Gott immer noch höher. Und je höher ich komme, umso höher ist es noch. Und jetzt fliegen die Menschen zum Mond und sagen, dahinter geht es ja immer noch weiter, wir sind ja immer noch nicht am Ende. Ja, je weiter wir kommen, desto mehr stellen wir fest, Gottes Gnade ist immer noch größer. Und wenn wir es uns 10-mal nicht vorstellen können, dann ist er immer noch größer. Und auch das andere Bild, wenn er hier sagt, so weit der Osten vom Westen ist, finde ich ja interessant, dass David hier vom Osten und Westen spricht. Würde er vom Norden und Süden sprechen, da könnte man sagen, na gut, wie weit ist der Nordpol vom Südpol entfernt? 20.015,1 Kilometer. 20.000 Kilometer, grob gesagt. Das wäre eine definierbare Entfernung vom Nordpol zum Südpol. Aber vom Osten nach Westen, wie weit ist das? Es geht nicht, es sind entgegengesetzte Richtungen. Du kannst 5-mal die Erde umrunden in östlicher Richtung und wirst nicht nach Westen kommen, hat schon Kolumbus gemerkt. Ja? Also es funktioniert nicht, es sind entgegengesetzte Richtungen. Und jetzt sagt er, so weit lässt er unsere Sünde von uns weg sein. Das ist eine entgegengesetzte Richtung, die wird dich nie mehr erreichen. Finde ich herrlich, wer das so sagt. Oder wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so macht Gott das. Gott als Vater hat er so erlebt. Tatsächlich damals schon im Alten Testament, 1000 Jahre bevor Jesus uns beigebracht hat, Gott als Vater anzureden. Also wie tut Gott das, dass er uns beschenkt mit seiner Barmherzigkeit, indem er das gründlich macht, indem er es umfassend macht, indem er überhaupt nicht daran spart mit seiner Barmherzigkeit uns gegenüber. Und wenn wir denken, wir hätten jetzt ein Stück davon begriffen, dann merken wir, und es ist immer noch größer und immer noch größer. Ja, wie hat er das getan? Umfassend und gründlich. Warum tut er das eigentlich? Sagt Gott, oh ja, so ganz ohne Menschen, die Erde wäre ja auch langweilig. Nee, es ist dabei ganz einfach seine Barmherzigkeit. Es ist seine Barmherzigkeit, das ist der einzige Grund, dass er sagt, ich habe diesen Menschen, diesen Geschöpfen, denen habe ich was versprochen. Und sie sind zwar manchmal unausstehlich und sind manchmal unbelehrbar Und manchmal brauchen sie noch viel länger, als man meinen könnte. Aber irgendwie habe ich sie doch lieb. Und deswegen gebe ich sie noch nicht auf. Und wenn sie jetzt wieder versagt haben, sagt Gott, ich halte an ihnen fest. Ich gebe ihnen noch eine Chance. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Er ist verlässlich und beständig und hält an seiner Gnade fest. Man könnte fragen, wozu tut er das? Was verspricht er sich davon? Es geht ihm um uns. Es geht ihm, uns zu gewinnen. Er möchte sich nicht damit abfinden, dass wir immer wieder vor ihm davonlaufen. Es geht ihm darum, uns zu gewinnen. Er hält an seinem Bund fest. Er hält an seiner Treue fest und er hält an seinem Wort fest. Er hält daran fest, zu uns Menschen eine Verbindung zu haben. Er hält daran fest, an uns festzuhalten. Er wendet sich uns zu. Es geht ihm um uns, um sie, um mich und um noch viele andere, die er durch uns gewinnen will. Er gibt nicht auf und sagt, jetzt reicht's, sondern es geht ihm darum, dass er durch uns ja auch andere erreichen will. Dadurch, dass wir von Gott so begeistert sind, dass wir ihn loben und ihn ehren, dass andere aufmerksam werden und sagen, da muss doch was dran sein an dem Gott, den die Christen so eifrig besingen und von dem sie so überzeugt sprechen, muss doch was dahinter sein. Was fangen wir damit an? Ich finde es spannend, wie dieser Psalm so endet, wie er angefangen hat. Erstmal habe ich mich ja gewundert, wie David jetzt hier die Engel Gottes auffordern will, Gott zu loben. Ich habe mich gefragt, wozu ist das denn nötig? Dass wir Menschen die Engel auffordern, Gott zu loben, das können die doch ohne uns, oder? Aber in seiner Begeisterung sagt er, hey, hört nicht auf, macht weiter. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung preist den Herrn, ihr alle seine Werke. Es gibt Psalmen, da werden die Bäume und die Hügel und die Berge und die Flüsse und alle werden aufgefordert, Gott zu loben. Aber dann endet er damit und sagt, ich fange schon mal an. Und da endet er mit dem gleichen Satz, wie er den Psalm begonnen hat, lobe den Herrn, meine Seele, preise den Herrn, meine Seele. Genauso endet er auch und sagt, ja, die Engel, die machen es, aber ich möchte nicht draußen stehen. Ich möchte nicht vor der Tür stehen, wenn die ganze Welt und alle Gott loben. Erzähl es weiter, meine Seele. Im Deutschen haben wir so eine merkwürdige Sprachgebrauch. Wir sagen ja manchmal, ich erinnere mich, da fällt mir was ein. Ja, wenn ein Architekt das sagt, mir fällt was ein, ist das schlecht. Aber wenn man sagt, ja, ich erinnere mich, das ist ja eigentlich seltsam. Erinnern ist ja, ich erinnere jemand anders dran. Ne? Ich erinnere jemand dran, du hast doch gesagt das. Aber wenn ich sage, ich erinnere mich, das heißt, ich schicke mir selber eine Memo und hoffe, dass ich sie lesen kann. Ich erinnere mich. Und das ist das, was David hier macht mit diesem Psalm. Ich erinnere mich, lobe den Herrn, meine Seele. Ich schicke eine Erinnerung an mich selbst, dass ich es nicht vergesse. Wäre doch eine ganz praktische Anregung aus diesem Psalm 103. Wie kann ich mich selber erinnern? Vielleicht Notiz übers Bett, Notiz über den Spiegel. Hat jemand mal gemacht, über den Spiegel im Bad drüber geschrieben, so sieht ein Mensch aus, der unendlich geliebt ist von Gott. Das wäre doch mal eine Sache, ne? Ja, so Erinnerungen setzen daran, dass wir sie im Alltag immer wieder vor Augen haben. Wir haben viel Grund, Gott zu loben und ihm zu danken. Ich bin gespannt, was Sie künftig alles erzählen, was Sie damit erlebt haben, wie Sie ermutigt worden sind, Gott zu loben, ihm zu danken im Alltag. Amen.